Racial Profiling beschreibt die diskriminierende Verwendung von Zuschreibungen wie ethnische Zugehörigkeit, phänotypische Merkmale, nationale Herkunft und andere als Grundlage für polizeiliche Identitätskontrollen und Durchsuchungen ohne konkretes Indiz. In Freiburg ist diese Praktik in den letzten Jahren vor allem im Zusammenhang mit Kontrollen auf dem Stühlinger Kirchplatz, einem von Freiburg selbst ernannten Gefahrengebieten, kritisiert worden. Über das Thema Racial Profiling und darüber, welche Möglichkeiten der solidarischen Intervention es gibt, spreche ich heute mit Daniel und Miguel von Copwatch Frankfurt. Copwatch Frankfurt ist eine politische Gruppe, die sich zusammengeschlossen hat, um der Normalität von Racial Profiling etwas entgegenzusetzen, indem sie konkrete Unterstützung für Betroffene anbietet oder auch solidarische Aktivierung von Passantinnen und politische Öffentlichkeitsarbeit. Ja, Daniel und Miguel, auf der Homepage schreibt Copwatch von einer Normalität des Racial Profiling. Was bedeutet ihr das denn, wenn ihr bei Racial Profiling von Normalität sprecht?
Also Normalität heißt für uns einfach, dass eben das, was du gerade beschrieben hast, nämlich die Tatsache, dass ein bestimmter Personenkreis nonstop rassistischen Polizeikontrollen ausgesetzt ist, eben so normal ist, dass inzwischen also weder auffällt, noch dass es in irgendeiner Form in Frage gestellt wird. Deswegen ist eigentlich einer unserer Hauptanliegen tatsächlich, das wieder zu denormalisieren, nämlich das wirklich in Frage zu stellen und einfach darauf aufmerksam zu machen, dass wir hier diesen Zustand als gegeben hinnehmen, der eigentlich viele Personen in einem alltäglichen Ausnahmezustand gleichkommt.
Ja, ich würde da noch eine Zahl ergänzen, die mir gerade in den Sinn kommt, von einer befreundeten Gruppe in Berlin, die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt. Die nannte auch mal, durch eine Akteneinsicht in einem Fall hatten sie das gesehen, dass in einem Polizeibezirk in Berlin alleine in einem Jahr 3 Millionen Kontrollen durchgeführt wurden. Mhm. Und davon ist ja auszugehen, dass die meisten eben rassistisch geprägt sind.
Gibt es da so eine übergeordnete statistische Erfassung? Wird es irgendwo gesammelt, sei es seitens der Polizei oder von unabhängigen Organisationen?
Also mir ist jetzt diese Zahl bekannt, aber es wird nicht aufgedröselt, wer jetzt kontrolliert wird. Es wird nur die Personenkontrollen werden anscheinend erfasst, aber es ist auch alles schwer zugänglich, also nicht öffentlich. Wie gesagt, durch eine Akteneinsicht war das.
Also es gibt für die Länder müssen, also beziehungsweise die Sicherheitsbehörden der Länder veröffentlichen natürlich Statistiken, aber die sind eben, wie Daniel schon meinte, da wird nicht im Einzelnen drauf eingegangen. Also es gibt zum Beispiel eine Anzahl der Verkehrskontrollen oder eine Anzahl der Personenkontrollen und so.
Okay, aber nicht der Grund für die Kontrolle wird da nicht genannt. Okay.
Das ist in anderen europäischen Ländern anders. Ich glaube, in Frankreich ist das sogar relativ detailliert, was die genau kontrollieren. Macht es natürlich nicht besser und es ist letztlich auch nur so ein Zahlenspiel. Und da ja offiziell in Deutschland Racial Profiling verboten ist, gibt es das halt auch einfach nicht.
Okay, genau, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie denn da so die Rechtslage aussieht. Also darf die Polizei des Menschen aufgrund ihrer beispielsweise Hautfarbe oder ihres Akzents zu kontrollieren, obwohl ansonsten kein Verdacht vorliegt, irgendwas, eine Straftat begangen zu haben oder so?
Natürlich nicht. Also das wurde auch schon richterlich festgelegt. Und ich glaube, die wenigen Prozesse, die in der Hinsicht gewonnen wurden, waren, weil Polizisten zu unvorsichtig waren und das dann tatsächlich so gesagt haben, ja, wir haben die Person kontrolliert, weil sie die einzige schwarze Person im Zug war oder sowas. Okay. Dann, also das sind so die klassischen Fälle, wo tatsächlich Prozesse gewonnen wurden und irgendwie auf dem zivilrechtlichen Wege es geschafft wurde, zumindest festzustellen, dass die Personenkontrolle rechtswidrig war.
Mhm. Okay, und welche Möglichkeiten gibt es denn für Betroffene, die in so rassistische Polizeikontrollen geraten, währenddessen oder vielleicht auch vor allem im Nachhinein dagegen vorzugehen?
Das Einzige, also ich glaube, das gilt sowohl für die aktivistische Arbeit als auch für die Person selbst. Das Einzige, was irgendwie auch nur ansatzweise so eine Form von Schutz oder sein kann, ist Öffentlichkeit. Ja? Also sowohl in der Situation selbst, dass irgendwie Leute sich das genau anschauen, was die Polizei da macht, als auch später in der Aufarbeitung. Also wir stellen immer wieder fest, dass wenn es dann zu Gerichtsverhandlungen kommt, immer nur dann, wenn tatsächlich ein öffentliches Interesse besteht, wie auch immer sich das äußert, sowohl Staatsanwaltschaft als auch Richter und Richterinnen irgendwie ihren Job irgendwie ernst nehmen. Sonst sind das in der Regel immer ziemlich abgekartete Geschichten. Das heißt, dass in der Regel die Person den Zeugen der Polizei irgendwie gegenübersteht. Das sind meistens ja auch PolizistInnen und dann oft zu Geldstrafen oder Ähnlichem verurteilt werden für Dinge, die sie, also dafür, dass sie oft auch einfach brutalisiert worden sind oder Gewalt erfahren haben oder einfach nur eine unangenehme Situation durchleben mussten und dafür dann noch zusätzlich bestraft werden.
Wie ist denn eure Einschätzung, die ihr vielleicht auch aus Beratungssprechen, die ihr ja für Betroffene anbietet, wie sich diese Erfahrung mit Racial Profiling, rassistischen Kontrollen auf die Betroffenen auswirken?
Sehr unterschiedlich. Also das ist natürlich auch eine individuelle Frage immer, wie eine Person mit so einer Situation umgehen kann und ob sie was für Werkzeuge sie hat, um damit umzugehen. Im Allgemeinen kann man natürlich schon sagen, dass kein Mensch möchte gern einfach so kontrolliert werden, und wenn es dann auch zu Gewalttätigkeiten kommt, sind das oftmals stark traumatisierende Erlebnisse, die Menschen eben nicht nur in der Situation selbst belasten, sondern oft auch für wie eben traumatische Erfahrungen eben sind, eben das weitere Leben oder den weiteren Alltag natürlich stark beeinträchtigen, ob das jetzt dann Schlaflosigkeit ist oder Ängste, sich in der Öffentlichkeit aufzuhalten oder das Meiden von bestimmten Orten und so weiter und so weiter, oder die Tatsache, dass man vielleicht auch einen Job nicht mehr ausüben kann, weil man nicht mehr in der Lage ist, Auto zu fahren, angstfrei und so weiter. Also das hat oftmals, das kann sehr dramatische Konsequenzen haben. Ja,
ich dachte eben auch schon dran bei den Strategien gegen Racial Profiling, dass eben so diese psychische Dimension auch total wichtig ist, also sich da gegenseitig zu unterstützen. Und sind ja auch sehr junge Leute schon davon betroffen, und dann muss man das irgendwie einordnen, und im schlimmsten Fall gibt man sich selbst noch irgendwie die Schuld, natürlich immer so auch dargestellt wird. Das ist ja auch Teil von so rassistischen Mikroaggressionen auch, ist eben Leute als kriminell darzustellen oder eben zu stigmatisieren, und da ist, glaube ich, ist einerseits auch eine große Verletzung dann auf einer strukturellen Ebene, aber da wäre auch was, wo man sich halt gegenseitig unterstützen muss oder auch andere Leute unterstützen kann.
Und über die Betroffenen jetzt hinausgehend, hat diese Praxis von rassistischen Polizeikontrollen, die ja eben meistens nicht im Verborgenen, sondern auf öffentlichen Plätzen stattfinden, eurer Einschätzung nach auch eine gesamtgesellschaftliche Wirkung? Was wird damit transportiert? Was ist daran genau über diese individuelle Ebene hinausgehend eurer Einschätzung nach problematisch?
Eine Sache, die wir auch immer wieder gerne sagen, ist, also natürlich hat Racial Profiling eine Funktion. Also das ist quasi eindeutig eine Markierung. Je nachdem, auf welcher Seite man steht, gibt es da unterschiedliche Adressaten. Also der eine Adressat sind natürlich die Personen selbst, mit denen klargemacht wird, wie Daniel schon meinte, schon von Jugend auf klargemacht wird, dass sie nicht dazugehören, dass sie diejenigen sind, die eben poliziert werden, dass sie diejenigen sind, die immer wieder durch diese Situation durch müssen und dadurch als außenstehend markiert werden. Das ist die eine Richtung. Und auf der anderen Seite hast du das, was sich, glaube ich, Mehrheitsgesellschaft nennt, wobei ich diesen Begriff inzwischen so schwierig finde, weil in den meisten westdeutschen Großstädten kann man das so gar nicht mehr so stehen lassen, aber ist, sagen wir mal, der dominante Teil der Bevölkerung, dem wird natürlich auch was damit signalisiert. Ne? So eine Deutlichmachung so einer rassistischen Gesellschaft und wo gehört man hin, wo ist die eigene Positionierung, welche Leute werden markiert, welche Leute werden ausgeschlossen, welche Leute werden poliziert. Ne? Das ist was, das ist auch nicht neu, das gibt es schon immer. Also was vielleicht in den europäischen Ländern anders ist im Verhältnis zu vielleicht vor 50, 80 oder 100 Jahren, ist, dass eben diese eindeutige rassistische Komponente eben noch dazugekommen ist, während das früher vielleicht eher was war, was stark klassistisch, also von Klassen her geprägt war. Mhm. Das ist eben etwas, was sich eben jetzt noch stärker vermischt. Und ja, ich denke, das ist so eine ganz wichtige, oder vielleicht einer der wichtigsten Aspekte überhaupt von Racial Profiling, nämlich genau das Ziehen dieser Grenze. Ne?
Ja,
so.
Ja, und also das kann ich nur unterstreichen. Und dieser Begriff des Profiling meint ja auch einfach schon, dass man anstatt zu schauen, wo ein Verbrechen passiert ist, dann nach einem Täter oder einer Täterin zu gucken, eben man eigentlich nach einer potenziellen Täterin, einer Person, der man sowas zuschreibt, dass sie das sein könnte, sucht und dann nach Verbrechen sucht und dann halt vielleicht auch irgendwas findet, sei es jetzt Betäubungsmittelgesetz oder andere Kleinigkeiten. Aber dadurch entsteht ja wirklich eben so ein Teufelskreis und eben das ist ein doppeltes Signal an die Gesellschaft. So hier, das sind die Leute, die wir kontrollieren, das sind die Leute, die sozusagen auffällig sind, die straffällig werden und damit zementiert sich das dann ja auch. Das merkt man ja tatsächlich auch in, würde ich jetzt persönlich einfach sagen, in vielen Gesprächen, wie dann immer da diese Stereotype durchschlagen und das kann sich natürlich auch nicht ändern, wenn so massiv Racial Profiling durchgeführt wird von der Polizei und anderen Behörden auch. Das betrifft ja nicht nur die Polizei.
Ja, vielleicht könnte ich dazu auch noch was sagen, weil du hattest ja Freiburg erwähnt. Dieses Programm ist ja was man überall beobachtet. Also in allen Großstädten, ich weiß nicht, wie es auf dem Land aussieht, aber in den Großstädten hast du überall eben diese saubere Innenstädte, jetzt in Anführungsstrichen, sprich, das heißt, dass die Polizei anfängt, an den zentralen Plätzen massivere Kontrollen aufzufahren, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Innenstädte in den Großstädten wieder aufgewertet werden sollen und eben immer mehr Leute mit Geld wieder in die Stadt ziehen und so weiter und so weiter und diesen Leuten aber auch kein Elend präsentiert werden soll oder das, was man als Elend begreift. Und natürlich hast du so, ich vergesse immer den Namen von diesem Programm hier in Frankfurt, vielleicht weiß den Daniel noch. Das fing vor 2 Jahren an, ich glaube, das heißt irgendwas mit Aufbau AG oder sowas.
Ach so, im Bahnhofsviertel, ja, genau. Das hieß, das, ja, die Polizei hatte da so eine Stelle eingerichtet, die nannten sie Besondere Aufbauorganisation, BAO, aber mittlerweile haben sie die verstetigt, weil die eben nicht mehr besonders ist, sondern dauerhaft weiterlaufen soll, heißt es jetzt Allgemeine Aufbauorganisation und die sind nur fürs Bahnhofsviertel zuständig, ja.
Genau, das Bahnhofsviertel ist ja hier das Ort, an dem viel konsumiert wird und also viel Drogen konsumiert werden, man relativ viel Elend auf der Straße sieht und so weiter und so fort. Und was interessant ist, ist, dass, was ist interessant, also es, da wird wirklich, es ist ziemlich nah an einer Form von militarisierter Innenstadt, weil es da konstant Kontrollen gibt, immer auch mit in großen Gruppen von teilweise bis zu 100 involvierten Polizistinnen, die dann ganze Straßenzüge sperren und einfach alle Leute, die markiert werden, kontrollieren. Und interessanterweise kriegt man aber überhaupt keine echten Statistiken da. Also es gab mal einmal, was wurde, haben die selbst veröffentlicht von der Pressestelle, dann haben die so ein Video gemacht und haben irgendwie gesagt, ja, 250 Personen oder 250 Festnahmen in einem Jahr. Und wenn du dir anschaust, wie viel da kontrolliert wird, ich glaube, es war irgendwann nächstes Mal, dass sie in 3 Monaten 20.000 Personen kontrolliert hatten. Das ist ja eigentlich ziemlich, das ist ja eigentlich wirklich ziemlich erbärmliches Ergebnis, ne? Was ja ganz gut zeigt, dass es in, auch in keinster Form um irgendeine Form von Kriminalitätsbekämpfung geht, was bei Polizei ja sowieso in der Regel nicht tut, sondern einfach nur um eine Aufrechterhaltung von einer so imaginierten sozialen Ordnung.
Ja, ich weiß nicht, ob das was Freiburg-spezifisches ist, aber hier ist es so, dass immer mehr Orte als sogenannte gefährliche Orte definiert werden, bei denen es dann eben rechtens ist, verdachtsunabhängige Kontrollen einfach so durchzuführen. Zufälligerweise sind diese gefährlichen Orte die Orte, an denen besonders viele People of Color so ihre Freizeit verbringen. Das ist schon
Ja, zu gefährliche Orte könnte ich vielleicht auch noch ein paar Takte sagen.
Ja, gerne.
Also gefährliche Orte ist tatsächlich so ein so eine Konstruktion, die der Polizei wirklich ziemlich willkürlich Macht einräumt. Mhm. Und das Absurde daran ist ja, dass die Polizei selbst diese Orte bestimmen kann. Ne? Ja. Ich glaube, in Hamburg, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber in Berlin auf jeden Fall sind diese gefährlichen Orte auch ausgewiesen. Sonst leider nirgendwo. Das heißt, das Perfide daran ist, dass man noch nicht mal weiß, wo die sind. Mhm. Das heißt, die Polizei hat das Recht, gefährliche Orte zu deklarieren, also beziehungsweise die, ich glaube sogar, das ist auf Ebene der Polizeidienststellen, die können quasi sagen, wo in ihrem Stadtteil die gefährlichen Orte sind. Gleichzeitig sagen sie aber auch nicht, wo die sind, also das erahnt man dann irgendwann mit der Zeit. Und ja, und dort gibt es eben diese anlasslosen Kontrollen, die es sonst eben, und vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich eben jetzt mit, oder sie hat seit ein paar Jahren mehr mit diesem Thema beschäftigt, ist aber für mein Gefühl, ist das auch verstärkt worden. Bin mir auch jetzt nicht historisch nicht so ganz, ist mir nicht ganz sicher, ganz klar, wie lange es diese gefährlichen Orte schon gibt. Also gefährliche Orte abzuschaffen wäre zum Beispiel ein ganz guter Weg auf in eine etwas demokratischere Gesellschaft.
Ich würde da noch kurz, das ist ja ein rechtlicher Terminus, diese gefährlichen Orte, ja. Kriminalitätsbelastete Gebiete und wie es nicht heißt in verschiedenen Landesgesetzen, aber genau, also wenn wir schon beim Rechtlichen sind, so das andere, was sozusagen das rechtliche Einfallstor ist für Racial Profiling, ist eben über das Bundespolizeigesetz, dass die Bundespolizei, früher Bundesgrenzschutz, im Umkreis von 30 Kilometern von Bahnhöfen und Häfen und Flughäfen eben verdachts- und anlassunabhängig kontrollieren kann. Und das ist in Städten eigentlich auch ein sehr breites Gebiet. Also eigentlich haben sie immer eine rechtliche Grundlage. Es ist halt wirklich so, wenn sie sich nicht total in einem Gerichtsverfahren total verplappern und sagen, sie haben jemand wegen der Hautfarbe oder so kontrolliert, dann können sie sich eigentlich immer rausreden und haben gesetzliche Grundlagen.
Genau, also Abschaffung der gefährlichen Orte war jetzt so ein Punkt, den ihr genannt hattet, wie man so Racial Profiling vorbeugen könnte. Gibt es da seitens von Copwatch oder von euch noch weitere Ideen oder Forderungen, was sich rechtlich oder vielleicht auch in den Strukturen der Polizei oder darüber hinaus ändern müsste, um diesem Racial Profiling den Boden zu entziehen? Wo seht ihr da noch Ansatzpunkte?
Ich denke, deshalb habe ich das noch gesagt, überhaupt die Verdachts- und anlassunabhängigen Kontrollen abzuschaffen, wäre total wichtig, um die Polizei halt besser auch kontrollieren zu können. In einem ganz bürgerlichen Sinne wäre halt eine richtige Kennzeichnungspflicht in allen Bundesländern, die auch einheitlich umgesetzt wird und irgendwie nachvollziehbar ist und nicht kompliziert ist, total wichtig, damit man halt auch einzelne PolizistInnen, was heißt belangen kann, aber zumindest sich über deren Verhalten beschweren kann. Dann wäre ein weiterer Schritt auch in so einem bürgerlichen Rahmen eigentlich noch eben eine unabhängige Kontrolle- und Beschwerdestelle, dass wenn man die Polizei oder einzelne PolizistInnen anzeigen will, man eben nicht zur Polizei selbst gehen muss, weil das wird einem dann mit verschiedenen Sachen eben verunmöglicht. Es gibt auch noch mehr. Ich lass dich mal reden, Miguel.
Ja, also uns fällt, glaube ich, ziemlich viel ein, was sich ändern müsste. Ich werde das mal so ein bisschen allgemeiner halten. Also worum wir nicht rumkommen tatsächlich ist, dafür zu sorgen, dass eine weitgehende Entrechtlichung von Polizei stattfindet. Leider fand zuletzt und auch aktuell das Gegenteil statt, nämlich dass die Polizei mit immer mehr Rechten ausgestattet wird. Es gibt immer mehr, also diese ganzen Novellierungen der Polizeigesetze in allen möglichen Bundesländern, ich glaube inzwischen ist das auch überall durch, den Polizei in Gewahrsamnahmen und so weiter und so fort zugestanden wird. Interessanterweise waren die ersten Leute, diese Gewahrsamnahmen, wo Leute einfach, ich glaube, für einen relativ sogar einen unbestimmten Zeitraum quasi in Haft genommen werden können, weil man davon ausgeht, dass sie kriminell werden könnten.
Ja, Unendlichkeitsgewahrsam heißt in Baden-Württemberg, glaube ich.
In Bayern waren die ersten Leute, die davon betroffen waren, aktivistische geflüchtete Personen, die in ihren Lagern protestiert hatten. Also daran macht sich natürlich auch, also zum einen auch ganz gut fest, wer diejenigen sind, die davon betroffen sind, aber tatsächlich auch, dass es ein echtes Problem ist, wenn die Polizei immer mehr Rechte bekommt. Dann auch darauf hinzuweisen, dass die Polizei, obwohl sie immer so tut, dass es nicht sei, ein echter politischer Player ist, die eben einfach immer auch selber dafür sorgt, dass Politik in ihrem Sinne stattfindet. Genau, das heißt also eine Entrechtlichung der Polizei eine Einschränkung der Budgets der Polizei, eine gesellschaftliche Kontrolle der Polizei. Das sind alles so Sachen, die wahnsinnig wichtig sind. Und mit gesellschaftlicher Kontrolle, das hat Daniel ja schon ein bisschen ausgeführt, gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu überlegen, wie das stattfinden könnte. Also unabhängige Beschwerdestellen. Aber das sind zwar so Bausteine, die immer wieder auch genannt werden, aber tatsächlich bringen die natürlich nur so lange was, solange es auch ein politisches Interesse gibt, dass sich daran was ändert. Und solange Staatsanwaltschaften und Richterinnen und Richter sich immer wieder vor gewalttätige Polizistinnen stellen, wird auch das uns nur ein Stück weiterbringen. Ne? Irgendwie auch anzuerkennen, dass es das überhaupt gibt. Ne? Dass sehr viele Menschen von rassistischen Polizieren, rassistischer Polizeigewalt dauernd betroffen sind, wäre tatsächlich auch schon ein sehr wichtiger Schritt.
Und also ich würde da noch anfügen, ich glaube, dass wir da auch viel von den Prozessen, die gerade in den USA vonstatten gehen, halt lernen können. Also der Punkt zum Beispiel, das Budget der Polizei einzuschränken und dann in Klammern dahinter und andere Budgets damit dann zu erhöhen, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil also die Frage, letztendlich soll die Polizei ja irgendwie, hat ja so ein Sicherheitsversprechen und die Frage ist ja, wie wird eine Gesellschaft eigentlich sicher? Wird die sicherer, indem man eine Polizei hat, die mit allen möglichen Befugnissen ausgestattet ist und bewaffnet an jeder Straßenecke steht? Oder wird sie sicherer, indem es den Menschen besser geht, indem Perspektiven geschaffen werden und vielleicht eher so soziales ausgerichtete Behörden besser finanziert werden? Und ja, gerade in der Finanzierung sieht man ja tatsächlich, also von verschiedenen Stellen in der Finanzierung sieht man sehr gut, wo die Reise hingeht. Also ich glaube, es gibt eine ganze Menge Sachen, die man da machen könnte.
Ja, vielleicht an dieser Stelle noch der Hinweis an die Hörerin. Am 5. Juli wird in Freiburg auch eine Demonstration stattfinden gegen eine Verschärfung der Polizeigesetze hier in Baden-Württemberg. Ja, dann zum Abschluss an euch noch die Frage, die mir persönlich auch sehr auf den Nägeln brennt, was ich denn tun kann, so wenn ich einer Kontrolle begegne, von der ich annehme, dass sie rassistisch motiviert ist. Ich bin dann immer, oder ich merke dann, wie ich selber dann total unsicher werde und dann gar nicht weiß, kann ich da jetzt irgendwie, soll ich da jetzt hingehen oder ist es dem Betroffenen überhaupt recht? Ist es überhaupt eine rassistische Polizeipraxis, nur weil Menschen mit schwarzer Hautfarbe kontrolliert werden? Macht es Sinn, es zu filmen oder verletze ich damit die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen? Soll ich die danach ansprechen? Also irgendwie genau merke ich, dass das bei mir selber total mit Unsicherheiten verbunden ist. Deswegen an euch die Frage, habt ihr da irgendwelche Tipps oder was ist da eurer Erfahrung nach sinnvoll, was ich tun kann, wenn ich so eine Kontrolle beobachte, die für mich nach rassistischer Polizeipraxis aussieht?
Ja, haben wir. Wir werden ja auch gefragt, deswegen haben wir darüber auch schon nachgedacht und haben auch schon Workshops dazu gemacht und auch gemeinsam überlegt, mit Betroffenen und Nicht-Betroffenen. Zum einen muss man natürlich sagen, es gibt nicht das eine richtige Verhalten, aber es gibt viele, glaube ich, verschiedene Arten, sich zu verhalten, die richtig sind oder richtig können. Natürlich ist alles situativ, nicht jede Situation ist gleich. Es gibt Situationen von massiver Polizeigewalt. Es gibt Situationen, die sind so sozusagen das, was wir mit normal meinten oder normalisiert meinten, nämlich diese einfach Personalienkontrollen. Also sich solidarisch verhalten, wie funktioniert das? Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also liegt natürlich auch an der eigenen Verfasstheit, ob man sich auch gerade traut oder nicht. Ich würde sagen, stehen bleiben ist schon mal immer eine ganz gute Sache. Wenn man sich traut zu sprechen, kann man ja auch die Polizisten ansprechen. Also man muss ja auch nicht immer die Person ansprechen, man kann die Polizisten ansprechen. Wenn man das Gefühl hat, mir geht es irgendwie zu ruppig zu Gange, kann man filmen. Das ist nicht verboten. Ich meine, es gibt da unterschiedliche Gerichtsurteile zu, aber im Allgemeinen ist das nicht verboten zu filmen. Man muss nur irgendwie auch dabei schauen, dass man kein Audio aufnimmt. Bisschen tricky, aber ist halt so. Und aber auch bei dem Filmen, wenn man das tun möchte, würde ich persönlich nicht die Personen filmen, sondern schon auch die Polizisten. Ich glaube, dann auch stehen zu bleiben und vielleicht auch ein paar Worte mit der Person zu wechseln und zu sagen, ey, was auch immer, ob man gerade die richtigen tröstenden Worte hat oder was auch immer, oder vielleicht weiß man noch, wie man die Person irgendwie unterstützen kann, wie auch immer. Also ich glaube, sich irgendwie zu verhalten, ist schon mal richtig. Ist schon mal besser, als einfach nur dran vorbeizulaufen. Irgendwie auch der Polizei zu signalisieren, dass man das beobachtet und sich auch anschaut, ob die sich irgendwie im Rahmen dessen, was sie dürfen, korrekt verhalten. Ne? Sonst müsste man wirklich an konkreten Beispielen sprechen, was vielleicht geht und was nicht geht. Also.
Ich würde noch einen konkreten Satz dazu sagen. Also man kann natürlich der Person signalisieren, dass man jetzt nicht zuguckt, weil man sich das einfach angucken will, sondern kann sagen, ich bleibe hier stehen und wenn was ist, kann ich Zeuge sein. Damit weiß die Person, dass man sozusagen, damit hat man sich positioniert und ist auf der Seite der Person.
Schwierig wird es natürlich, wenn die Leute dann mitgenommen werden. Dann, aber gerade dann kann man zum Beispiel, die Leute werden immer gegen ihren Willen mitgenommen, aber wenn man das Gefühl hat, das ist jetzt vielleicht auch eine heikle Situation, kann man der Person sagen, wie heißt du oder heißen sie, anbieten, vielleicht einen Anwalt zu organisieren oder sowas. Das geht auch alles. Ja. Also wahnsinnig viel Spielraum in dieser Situation, den man nutzen kann. Natürlich wird einem die Polizei immer sagen, verschwinden sie. Man kriegt Platzverweise, also die werden einen immer androhen, aber in der Regel sind sie zu selten dem beschäftigt, was sie gerade tun. Und als weiße Person ist man da auch im Allgemeinen weniger in der Gefahr ausgesetzt. Ne?
Macht Sinn, sich da dann auch, wenn man sowas mitkriegt oder vielleicht auch mitbekommt, dass jemand mitgenommen wurde, sich dann mit euch, also mit oder mit den verschiedenen Cop-Watch-Gruppen, die es ja auch in anderen Städten gibt, in Verbindung zu setzen oder das irgendwie zu melden?
Klar, also wir machen, stimmt, wir haben über unsere Arbeit eigentlich noch gar nicht gesprochen. Ja, also das macht natürlich Sinn. Was wir nicht machen, ist, wir haben nicht so eine akute Nothilfe. Wir haben zwar ein Telefon, aber da sagen wir, wir rufen zurück innerhalb von 48 Stunden. Das heißt, in der konkreten Situation, wir haben nicht die Ressourcen, um irgendwie dann sofort zu reagieren. Wir dokumentieren allerdings Fälle und da haben wir jetzt auch nicht, also da sagen wir dokumentieren alles, egal was die Leute zu uns bringen. Und wir stehen sowieso immer auf der Seite der Betroffenen und wir glauben auch erstmal, nur der betroffenen Person, je nachdem machen wir dann irgendwie eine Form von Unterstützungsarbeit, je nachdem, was die Person dann braucht.
Genau, also hier in der Region hätten wir jetzt in so einem Interview noch gesagt, ja, man kann der Person nach der Kontrolle auch eben eine Visitenkarte von uns geben, damit sie sich melden kann oder überhaupt. Ich denke, so ein Gespräch nach der Kontrolle ist auch gut, eben auch aus diesem, was wir vorhin angesprochen hatten, diese psychischen Auswirkungen davon, um halt einfach, es kann auch ein ganz kurzes Gespräch sein, aber einfach nur zu zeigen, ich habe das gesehen und ich finde das nicht in Ordnung und dass man das halt auch als rassistisch markiert oder so, das ist, denke ich, schon auch eine Form von Unterstützung. Mhm. Und aber diese Visitenkarten kann man halt sonst geben. Dann gibt es irgendwie eine Handlungsoption, ob die Person dann anruft oder nicht, auch ob die sich jetzt lange unterhalten will oder nicht, aber dann ist es so ein kurzes Signal von, das war nicht okay und es liegt nicht an dir.
Okay, super. Also ich fühle mich jetzt schon besser vorbereitet. Ja, gibt es eurerseits jetzt noch irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, was eurerseits aber noch wichtig wäre, unseren Hörerinnen und Hörern mitzugeben in Bezug auf das Thema?
Also unser Motto ist ja, we look out for each other. Und wir finden auch, dass das irgendwie alle tun sollten, also verhaltet euch solidarisch. Es gibt immer wieder Prozesse von Betroffenen, geht dahin, unterstützt die Person, spendet. Also Spenden ist, finde ich, immer das Mindeste, was man tun kann. Wir selbst werden in Zukunft auch mehr Fundraising-Kampagnen machen. Uns kann man auch Geld spenden, es gibt aber auch andere Corporate-Gruppen. Was wir machen, ist klassische Menschenrechtsarbeit und das kostet Geld und das, was irgendwie alle, was fast alle, nicht alle, aber was die meisten schon tun können, ist zumindest das mit Kohle zu unterstützen. Und Präsenz natürlich.
Ja, dann ganz, ganz herzlichen Dank für das Interview und wir von Ausbruch wünschen euch ganz viel Erfolg für eure politische Arbeit bei Cop Ward.